Wutpilger-Streifzüge.
Ich hörte sagen.
Fragmente aus Politik und Kultur.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kreative.
Ja, liebe ihr alle. Dear Artists.
Ja, lieber Thomas Krüger, lieber Tobias Knobel, Henning Mohr, Norbert Sievers, Christina Strausberg, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag, lieber Senator Carsten Broster, liebe Katharina, zweimal Katharinas, liebe Mitglieder der Kulturpolitischen Gesellschaft, liebe VertreterInnen unterschiedlichster Institutionen, liebe Kulturschaffende, liebe Demokratinnen und Demokraten, Freundinnen und Freunde, lieber Kurt Eichler.
Liebe Sevin Schiel, sehr geehrte, liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Kongresses.
Kunst und Kultur sind Grundnahrungsmittel. Ihr alle seid das tägliche Brot in einer lebendigen, in einer vielfältigen Gesellschaft. Ihr seid der Kitt, der uns zusammenhält.
Liebe Kulturschaffende und Kreative, liebe Hörerinnen und Hörer, Kultur ist der Kitt. Dieser Satz von Claudia Roth ist der Ausgangspunkt dieser Radiosendung. Eine Sendung im Rahmen einer Sendereihe, die im Untertitel heißt Fragmente aus Politik und Kultur. Kultur ist der Kitt, so lautet auch der Titel einer Veranstaltungsreihe, die zurzeit im Infoladen im Coney Island in Leipzig stattfindet. Diese Veranstaltungsreihe setzt sich kritisch mit dem Begriff der Kultur auseinander. Der Infoladen tut dies als Teil einer Institution, die sich auch Kulturzentrum nennt, als Teil eines Ortes, der seit 1990 mit der Geschichte der lokalen und internationalen Subkultur verbunden ist. Als Teil eines Vereins, der immer wieder Förderung im Rahmen von Kulturprogrammen erhält. Was der Begriff der Kultur genauer heißt und welche Bedeutungsebenen darin enthalten sind, darum soll es in der kommenden Stunde gehen. Es geht um eine kritische Theorie der Kultur. Es geht um eine Kritik der Kultur als Kitt. Eine Kritik, die gleichzeitig Kultur als solches nicht verwerfen möchte. Dazu hört ihr einen Vortrag, der am 10. November bei der Eröffnungsveranstaltung der genannten Reihe abgespielt wurde. Kultur als Theater um die Subvention oder Subversion, eine Reprise der Begriffe. Das war der Titel des Abends. Herzlich willkommen zu einer Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Kultur als Theater um die Subvention. Bevor wir in den Vortrag vom 10. November springen, hören wir zunächst ein Mitglied des Infoladens des Coney Islands über die Intention der Veranstaltungsreihe Kultur ist der Kitt.
Erstmal zum ganz allgemeinen Thema Kultur ist der Kitt. Als solches ist der Titel ja ein Zitat von Claudia Roth, die eben gesagt hat, Kultur ist der Kitt unserer Gesellschaft, das Lebenselixier oder auch eine geistige Tankstelle. Wir sind draufgekommen, also ich muss vielleicht auch nochmal was zu dem Wir sagen. Also wir machen ja den Infoladen oder ich bin eine Person aus dem Infoladen und dort gibt es Menschen, die neben der Archivarbeit auch noch Veranstaltungen organisieren oder Lesekreise, Veranstaltungsreihen, eben auch wie jetzt eben die zur Kultur als Kitt. Die haben wir jetzt zusammen organisiert mit dem Literaturhaus Leipzig, um auch so ein bisschen vielleicht auch mal andere Leute mit anzusprechen, wie auch das Literaturhaus, glaube ich, im Verbund mit uns andere Leute ansprechen möchte mit den Veranstaltungen. Im Infoladen selber und auch im Literaturhaus werden ja zum einen kulturelle Inhalte abgespeichert, archiviert und beim Literaturhaus dann eben ja auch immer auf der Bühne verhandelt. Und als solcher Ort haben wir quasi mit den Artefakten auch von kultureller Praxis, also sei es ästhetische Auseinandersetzung oder auch Diskussion, Streit in und über kulturelle Themen zu tun. Und jetzt nochmal für uns gesprochen, bewahren ja die Zeugnisse früherer Debatten und auch der jetzigen Debatten auf. Und unser Anspruch mit Veranstaltungen, zumindest jetzt mit der auch, ist darauf zu verweisen, dass Begriffe auch immer in die eigene Zeit und auch in die eigene Konstellation, also die gesellschaftliche Praxis und der jeweiligen Aushandlung von Problemen, die innerhalb dieser Praxis entstehen, also gesellschaftlichen Problemen und Widersprüchen, dass die immer mit ihrer Zeit gekoppelt sind und da auch nicht immer einen Ewigkeitsanspruch verbuchen können. Und bei uns liegt ja ganz viel Literatur aus sozialen Bewegungen und auch aus der Jugend- und Subkultur. Und dort haben wir es oft zu tun mit Begriffen, die jetzt eine deutliche Wandlung erfahren haben, so meine These. Zum Beispiel Selbstverwaltung, auch eigenes Tun, Kultur von unten, Solidarität, Emanzipation, genau, die jetzt mal genannt. Und die These wäre, dass sie heute erstens mal viel breiter besprochen werden, auch quasi von den obersten staatlichen Stellen im Mund geführt werden und aber dann vielleicht nicht mehr automatisch das Gleiche bedeuten. Und auch folgend dessen, dass man überlegen muss, was das dann eigentlich bedeutet, wiederum für Bewegungen, also soziale Bewegungen oder subkulturelle Bewegungen, die sich auf die gleichen Begriffe beziehen, wie es staatliche Stellen oder zum Beispiel eben jetzt mit Claudia Roth als Staatsministerin für Kultur und Medien tun. Genau. Und infolgedessen sind wir darauf gekommen, dass es mal interessant wäre, wirklich den Begriff der Kultur sich näher anzugucken und da zu diskutieren, weil der Begriff ja auch selbst schillert. Das heißt, Kultur wird vieles wird als Kultur benannt und der Kulturbegriff selber ist ja auch nicht so ganz fix. Das heißt, man geht ja auch nicht immer vom Gleichen aus, wenn man von Kultur spricht. Zum Beispiel kann man ja auch Kultur in einen engeren und einen weiteren Begriff fassen. Also der weitere Begriff mal Kultur dann als sowas wie Zivilisation, also alles vom Menschen Gemachte oder dann eben das Ganze der gesellschaftlichen Verhältnisse. Und der engere Begriff dann sowas wie das Geistige, von dem Materiellen abgehoben oder das, was nicht unmittelbar im Reproduktionsprozess der Gesellschaft aufgeht. Wenn man aber diese beiden Begriffe sich anguckt, dann merkt man, dass die vielleicht in ihrer Getrenntheit auch wieder nicht so ganz funktionieren, weil sie ineinander eingehen und sich verhaken und so klar zu trennen nicht sind. Und ich glaube, das ist ein interessantes Feld, was wir jetzt innerhalb von 8 beziehungsweise 9 Veranstaltungen zusammen mit anderen diskutieren wollen.
Soweit Kim vom Infoladen im Coney Island über eine Veranstaltungsreihe, die derzeit vom Infoladen ausgerichtet wird. Am 10. November 2023 wurde diese Veranstaltungsreihe eröffnet. Im Infoladen versammelte sich eine Handvoll Leute, die vielleicht einen üblichen Vortragsabend erwarteten. Statt eines Referenten, der leibhaftig vor das Publikum tritt, erschallte jedoch eine Stimme aus dem Lautsprecher hinter einer Bücherwand. Was am 10. November zu hören war, soll nun auch hier erklingen.
Kultur als Theater um die Subvention. Guten Abend. Seitdem die Corona-bedingten Schließungen von Kulturveranstaltungsorten viele finanziell an den Rand des Abgrunds und nicht wenige sogar darüber gebracht haben, wird wieder mehr über die Rolle der Kultur für unsere Gesellschaft diskutiert. Sogar systemrelevant sei sie. So zumindest wurde von Kulturinstitutionen Wertschätzung gefordert. Kulturministerin Claudia Roth meinte, Kultur ist der Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenhält. Was aber heißt dann Systemrelevanz und was heißt Zusammenhalt? Verstellt dies nicht gerade der Kultur, etwas ganz anderes zu wollen, zu zeigen oder gar zu machen? Weiter bei Roth. Kultur muss endlich Pflichtaufgabe des Staates werden, nicht freiwillige Leistung, nicht bloßer Gnadenakt. Das sagt die Kulturministerin und meint es natürlich gut. Nun ist es jedoch, wie mit einem Werbespruch der Polizei. Mein Freund, ich helfe dir. Den einen erweckt das Frühlingsgefühle, andere läuft es kalt den Rücken herunter. Ist die Verwandlung der Kultur und Kunst zum Gut, um das sich der Staat pflichtbewusst kümmern soll, ein Segen oder ein Fluch, weil einem bei so viel Nähe zum Staat schnell mal die Luft wegbleibt? Kultur als Kitt, was das heißt, darüber wollen wir innerhalb der folgenden neuen Veranstaltungen diskutieren.
Das Theater! Das Theater! Das Theater!
Nun aber zur heutigen Veranstaltung, dem Auftakt der Reihe zur Kultur als Theater um die Subvention oder als Theater um die Subversion oder als Subvention der Subversion innerhalb der Kultur oder eine Reprise der Begriffe. Kreativität, Fortschritt, Freiheit, Offenheit, Menschlichkeit, all das ist Kultur, ist die Grundlage unseres Zusammenlebens. Claudia Roth, 2023. Die Kultur rüttelt uns auf und liefert uns Denkanstöße. Sie erweitert unseren Horizont und ermöglicht es uns, andere Perspektiven einzunehmen. Zugleich vermag die Kultur just in den Momenten, da die politischen Kanäle abgeschnitten sind, positive Werte zu vermitteln. Die Werte einer toleranten, vielfältigen und offenen Gesellschaft. Die Demokratie und Menschenrechte, die Frieden und Solidarität in den Mittelpunkt stellt. Kultur ist der Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenhält und damit das Lebenselixier unserer Demokratie. Claudia Roth, 2023. Vor allem ist sie gut, denn Kultur ist gut, Kultur gut, und doch ist jedes dieser guten Güter niemals ein Dokument der Kultur, ohne zugleich ein solches der Barbarei zu sein. Das aber meint nicht die Kulturministerin. Als Gut ist Kultur immer auch Zeichen des Triumphes über das am Boden, über die Unterlegenen, weil ihre Arbeit sich angeeignet wird, obwohl sie abgeschafft gehört, trägt die Kultur die Barbarei mit sich. Fragt man Claudia Roth, dann ist Kultur irgendwie alles. Alles, was irgendwie toll, was schön ist, wo Leute sich begegnen, tanzen, quatschen oder vor allem und über alles, wo sie menscheln. Sie interessiert uns hier insofern, wie sie mit Fug und Recht als ideeller Gesamtkulturmensch gelten kann und ihr Gerede von der Kultur alles in einem Brei aufgehen lässt, der am Ende vor allem eine Versicherung an die eigene Entourage ist. Wir sind die Guten. Dagegen kann man aber etwas haben und gegen sie, aus guten Gründen. Das heißt nicht, dass man gegen die Attribute Kreativität, Fortschritt, Freiheit, Offenheit, Menschlichkeit etwas hat oder haben muss. Nur setzt die Staatsministerin sie als gegeben voraus und prämiert auf dieser Basis, als würde die Basis dieser Gesellschaft jene Attribute nicht unterminieren. Ebenso heißt es nicht, dass in den Chor der Kulturfeinde eingestiegen werden muss, deren Abneigung nicht gegen das Fortwesen des Barbarischen steht, sondern auf seine volle Entfaltung schielt. Deren Kritik ist keine, sie ist Kulturkampf, das Ringen um die eigene Kultur gegen die inneren und äußeren Feinde im Tenor des Unpolitischen. Schweine wie Hans Joost eines war vom Kampfbund für deutsche Kultur. Von ihm stammt der Satz hier. Nein, 10 Schritt vom Leibe mit diesem ganzen Weltanschauungssalat. Hier wird scharf geschossen. Wenn ich Kultur höre, entsichere ich meinen Browning. Um solchen Kämpfern etwas zu entgegnen, wird man durch den Brei der Kultur als Kitt hindurch müssen, um im Deutungskampf etwas aufzusprengen, was jenseits von beiden überhaupt als Kultur im vollen Sinne werden könnte.
Das Theater! Das Theater! Das Theater!
Nicht zu verleugnen, von Kultur hat jeder Zweite so seine eigene Meinung. Das rührt nicht unbedingt aus dem Irrsinn der Einzelnen. Der Begriff schillert, weil er sich spaltet und mehrerlei Bedeutungen trägt. Das eine Mal bezeichnet er alles, was vom Menschen gemacht ist, was nicht Natur sei, und meint Zivilisation, oft als Weiterbegriff der Kultur gefasst. Das andere Mal soll er einstehen für alles, was der nackten Notdurft des Lebens enthoben ist, dann zu sehen als enger Begriff der Kultur und dem Geistigen zugeschrieben. Oder von der Herkunft des Wortes her, dem lateinischen colere, was pflegen oder urbar machen bedeutet, soll heißen die landwirtschaftliche Tätigkeit des Ackerbaus, die Formung der Natur samt ihrer Pflege. Beim Gedanken des Beackerns kommt schnell abhanden, dass der Mensch ja selbst ein Stück Natur ist. Also auch das ist Kultur, das Pflegen und Formen der menschlichen Natur. Urbar wird die Umgebung gemacht und auch die innere Umgebung, als dass die Natur als anderes in uns selbst erscheint. Der Mensch formt die Natur, indem er Gewalt erlangt über sie. Damit aber auch über die eigene Natur. Er entfernt sich von den Naturzwängen als dem Ausgeliefertsein gegenüber Wind und Wetter und Hunger, indem er baut, bewirtschaftet und mehr erzeugt, als er für den unmittelbaren Verzehr benötigt. Dabei stutzt er zu Recht nicht nur das äußere, sondern auch das innere Gestrüpp, Körper wie Triebe. Dass der Mensch auf sich und seine Umwelt einwirken kann, bezeugt seine Fähigkeit, sich zu beiden zu verhalten. Er ist mehr als reines Triebwesen und kann mehr schaffen, als er zum bloßen Erhalt benötigt. In diesem Sinne beruht die Kultur bzw. bisher jede Zivilisation auf der Fähigkeit des Menschen, sich und seine Umwelt zu formen, die Natur zu beherrschen, indem er die Natur für sich als Reservoir seiner Zwecke nutzt. Durch die Art und Weise, wie er dies tut, bestimmt sich sein Verhältnis zu seiner Umwelt und zu sich selbst, samt seiner inneren Natur. Reine Naturbeherrschung wäre dann, die Natur in jeder Hinsicht lediglich als Mittel zum Zweck zu sehen. Diese kennen wir, anderes weniger. Der Mensch setzt die Natur in Bewegung, sichert sein eigenes Überleben und schafft darüber hinaus Überschuss, überschüssiges Produkt durch Arbeit. Die Arbeit dient daher zweierlei Zwecken, ohne dass sie unmittelbar verschiedentlich in Erscheinung tritt. Sie schafft das zum Überleben Notwendige und etwas, das darüber hinaus geht. Beides in den Dingen, die der Mensch erschafft im Stoffwechselprozess mit der Natur. In diesem Tun steckt damit die Voraussetzung bzw. die Potenz des Menschen, sich von der Natur zu unterscheiden und sich in ein bestimmtes Verhältnis zu ihr zu setzen. Ebenso wie die Potenz der Menschen als Zivilisation, sich von der Natur zu unterscheiden und mit ihr zu hantieren. Das heißt, Leben kann mehr sein als die Plackerei für den Lebenserhalt und damit ein Jenseits von Mangel. Jedoch kommt es darauf an, wie der Mensch, also die Zivilisation, damit umgeht. Ob sie ihre Möglichkeiten nutzt und wie. Das umfasst die Arbeit und ihre Produkte. Bis jetzt noch ist in der Arbeit verbunden, das Notwendige zu tun, also das Überleben zu sichern und ein Mehr zu schaffen und damit eine Möglichkeit, anders mit den Dingen umzugehen, sie verschiedentlich zu gebrauchen. In früheren Gesellschaften war der Mangel auch ein Produkt der Fähigkeiten in Form von Maschinen. In anderen Worten, der Produktivkräfte, die je nach Ausbildung ermöglichen, mehr herzustellen mit weniger menschlicher Arbeit. Die Herrscherschicht konnte mit dem Mehrprodukt hantieren, während die Sklaven Mangel litten. In der Moderne hat sich daran etwas geändert. Mit der Durchsetzung des Tauschs wurde nicht mehr nur das Überschüssige getauscht, sondern alles wurde zur Ware. Dann aber kommt es auf den unmittelbaren Gegenstand nicht an, also seine Nützlichkeit im Gebrauch, sondern seinen Wert im Tausch. Weil es um die Wertsteigerung geht, werden möglichst viele Dinge hergestellt, wofür der Maschinenpark verbessert wurde bzw. die Produktivkräfte entwickelt wurden. Damit verändert sich auch das Verhältnis der Menschen zu den Gegenständen, weil nicht mehr nur die Potenz des Jenseits von Mangel besteht, sondern die Fähigkeiten real ausgebildet sind. Sie liegen greifbar in den Händen der Menschheit. Mangel ist keine Notwendigkeit, aber er besteht fort. Durch die technische Rationalität, die gesteigerten Produktivkräfte inklusive der Wissenschaften sind viele Kräfte, die Elend und Plackerei bedeuteten, besiegt. Herbert Marcuse schrieb:
Nicht nur die Götter, Helden, Könige und Ritter sind verschwunden, deren Welt, die von Tragödie, Romanze, Lied und Fest war, sondern auch viele Rätsel, die sie nicht lösen konnten, viele Kämpfe, die sie ausfechten, viele Kräfte und Ängste, mit denen sie es aufnehmen mussten.
Es ist technisch möglich, eine Welt ohne Ausbeutung, Elend und Angst zu schaffen. Nochmal Zitat: Sie wäre eine Zivilisation, die zur Kultur geworden ist. Marcuse schrieb dies in einem Text mit dem Titel Bemerkungen zu einer Neubestimmung der Kultur. Tatsächlich bringt das die anfänglichen Annahmen zur Kultur durcheinander. Wenn Kultur abseits von den Zwängen der Natur liegt, sind sie trotz all der Mittel der Naturbeherrschung nicht gebrochen. Verstümmelt sind die Möglichkeiten des Menschen, weil sie nicht genutzt sind. Die Plackerei dauert an, obwohl nicht der Mangel abgeschafft ist. So aber lässt sich nicht einmal entscheiden, was notwendige Arbeit ist und was nicht, weil die Produkte der Arbeit nicht genutzt werden, um das Notwendige abzudecken. Zuvörderst den Hunger. Der Begriff der Natur ist verbunden mit dem des Menschen, den gibt es aber nicht an sich, sondern in Form der vielen, die meist eher schlecht als recht leben auf dieser Welt. Wäre Kultur die Menschheit als Zivilisation in Abgrenzung zur Natur und ihren Zwängen, dann ist sie nicht. Und der Mensch ist weder Herr im eigenen Hause noch vermögend über die von ihm erzeugte Welt. In Länge hat dies unter anderem Wolfgang Port in der Theorie des Gebrauchswerts dargelegt. Er schreibt zu letzterem:
Die revolutionäre Überwindung dieses Unvermögens ist die Voraussetzung dafür, dass Menschen wie Dinge zu ihrem Recht gelangen, indem die Menschen einander und den Dingen mit der Souveränität gegenübertreten, welche die Haltung des gewalttätigen Plünderers entbehrlich macht.
Oder Adorno, ebenfalls im Widerspruch zum hergebrachten Begriff der Kultur. Zitat:
Begreift man Kultur nachdrücklich genug als Entbarbarisierung der Menschen, die sie dem Zustand bloßer Natur enthebt, ohne diesen Zustand durch gewalttätige Unterdrückung erst recht zu perpetuieren, dann ist Kultur überhaupt misslungen.
Das Theater, das Theater, das Theater spielt der moralische Anstalt. Das Theater, das Theater, das Theater spielte Träume. Das Theater spielte geistige Handlungen. Das Theater spielte geistigen Raum, geistigen Raum, geistigen Raum. Das Theater spielte einen Spiegel für.
Was aber ist nun mit der Kultur als geistiges Feld, als dem materiellen Enthobenen, der Notdurft des Lebens entzogenen oder auch dem sogenannten Höheren? Wenn der Begriff der Kultur als Zivilisation die Potenz der Freiheit trägt, lässt sich der Weite schlecht vom engen Begriff trennen. Letztlich, einen als positiv, als unabhängig zu proklamieren, hat seine Tücken. Diese Art hat Herbert Marcuse in einem Aufsatz als affirmative Kultur kritisiert. Und zwar jene der bürgerlichen Epoche angehörige Kultur, welche, Zitat Marcuse,
im Laufe ihrer eigenen Entwicklung dazu geführt hat, die geistig-seelische Welt als ein selbstständiges Wertreich von der Zivilisation abzulösen und über sie zu erhöhen. Ihr entscheidender Zug ist die Behauptung einer allgemein verpflichtenden, unbedingt zu bejahenden, ewig besseren, wertvolleren Welt, welche von der tatsächlichen Welt des alltäglichen Daseinskampfes wesentlich verschieden ist, die aber jedes Individuum von innen her ohne jene Tatsächlichkeit zu verändern, für sich realisieren kann.
Kultur wird so zur scheinbaren Verwirklichung der Freiheit. Sie setzt jedoch gleichzeitig die Klage über die Unfreiheit ins Feld. Die Klage jedoch wird in der affirmativen Kultur kassiert, denn das Ideal der Freiheit, Humanität, wurde in Form einer Haltung durchgesetzt, die die Welt nicht besser, sondern edler machen soll.
Humanität wird zu einem inneren Zustand. Freiheit, Güte, Schönheit werden zu seelischen Qualitäten. Verständnis für alles Menschliche, Wissen um das Große aller Zeiten, Würdigung alles Schweren und Erhabenen. Respekt vor der Geschichte, in der das alles geworden ist. Aus solchem Zustand soll ein Handeln fließen, das nicht gegen die gesetzte Ordnung anrennt. Kultur hat nicht, wer die Wahrheiten der Humanität als Kampfruf versteht, sondern als Haltung. Diese Haltung führt zu einem sich benehmen können, bis in die alltäglichen Verrichtungen hinein, Harmonie und Abgewogenheit zeigen.
So schreibt Marcuse. Es ist wesentlich ein Kampf ums Innere der Seele. Zurück zu Claudia Roth. Ihr soll ja nicht unterstellt werden, dass sie bloß ein Loblied auf die Schönheit der Seele anstimmt. Mit Sicherheit würde sie Widerspruch anmelden, dass es ihr um Haltung und Engagement für das Gute geht, um das in ihren Worten Aufrütteln, um die Denkanstöße, um die Erweiterung unseres Horizontes, um andere Perspektiven. Ja, wenn es in der Politik nicht so gut läuft, soll die Kultur sogar positive Werte vermitteln können. Kultur soll konstruktiv sein, Hoffnung und Mut machen. Und wenn es knarzt und kracht, noch mal mehr. Theater, Galerien, Kinos, Museen, Konzertsäle, Buchhandlungen, Clubs bezeichnet Roth als geistige Tankstellen und als Lebenselixier. Der Kitt eben, der nochmal Claudia Roth unsere Gesellschaft zusammenhält. Sie ist Ring-Ring, systemrelevant. Auch hier wieder, nicht nur Roth hat das seit Corona krakeelt. Schaut euch nur um. Es wanzt sich nicht nur Roth an die Branche bzw. Kulturszene ran. Mit einem Bonbon von Heiner Müller könnte man sagen, Kusshand statt Konfrontation. Das Gerede von der Systemrelevanz hat sich Georg Seslin in einem Aufsatz im Kulturmag vorgenommen. Er schreibt dort, längeres Zitat:
In der Krise wurde den Kulturschaffenden auf der einen Seite einigermaßen drastisch klargemacht, dass sie für die Bürokratie und ihre Entourage nichts anderes sind als lästige Bittgänger, die gefälligst für Hartz IV dankbar sein sollen. Und zugleich mussten sie ein neues Genre erfinden. Nicht nur die Krisen- und Isolationsprosa, Bilder und Filme als neue Form der mehr oder weniger affirmativen Selbstvermarktung, sondern die Erzählung zu generieren, mit denen man Selbstwertgefühl und Opferrolle unter einen Hut bekommt. Die Petitionen und Anträge brachten eine eigene Erzählung hervor, die man unter ein einziges Motto stellen könnte: Kultur ist wichtig. Die Betonung dieses Mottos funktionierte naturgemäß als die Bestätigung des Gegenteils. Um vielleicht doch etwas von den Hilfsgeldern zu bekommen, muss der kulturschaffende Mensch bereit sein, sich als Kleinunternehmer zu definieren bzw. seinen Status der Prekarisierung zu offenbaren. Wir sind systemrelevant. Das wird nun errechnet. Wie systemrelevant am Ende Kultur ist, weiß nur das Statistische Bundes- und das Finanzamt. Nie wird man die politische Ökonomie von Kultur so genau bestimmen können wie in der Krise. Und nachher wird man den Kostenfaktor Kultur neu berechnen. Wollen wir wetten? Was aber, wenn Teile dieser Kultur sich ein Herz fassten und behaupteten, wenn schon sonst niemand, so hätten doch wenigstens diese Kulturteile die Krise verstanden und das System nicht als Opfer, sondern als Verursacher der größten Probleme dabei durchschaut. Die Anerkennung der Systemrelevanz und damit die Unterstützung der Zurück zur Normalität Politik und Ökonomie wäre damit beim Teufel. Die Kultur würde, wenn sie sich aus der Krise moralisch retten wollte, dazu gezwungen, ihre politisch-ökonomischen Grundlagen zu opfern. Stellen wir uns für einen Augenblick die Künstlerin, den Künstler, die Wissenschaftlerin, den Journalisten vor, die sich hinstellten und behaupteten, oh nein, meine Damen und Herren, für dieses System der Systeme will ich ganz und gar nicht relevant sein. Ich würde im Gegenteil um meine Seele fürchten, wenn ich mit meiner Arbeit, meiner Existenz, meiner Fantasie diesem System der Systeme noch zu Stabilität und Legitimität verhelfen würde.
Zitat Ende. Wenn Claudia Roth Kultur sagt, sagt sie auch Verwaltung. Das ist natürlich ihre Aufgabe als Staatsministerin für Kultur. Vulgär ist das nicht. Vulgär ist die Identifikation mit der eigenen Erniedrigung, die sie prämiert. Nicht nur beim Applaus Award. Ihre Miene ist das Grinsen. Sie sind in jedem Sinne staatstragend, Claudia Roth und ihre Kultur, qua Beruf und Berufung. Wo sie das Aufrütteln beschwört, da wird um die Ecke an die Kandare genommen. Freilich nicht mit den Stiefeln im Genick. Allein die Sprache vermittelt das Einverständnis. Die Begriffe des Menschlichen, der Solidarität und Blabla werden entkernt zum Jargon, der das progressive Milieu zur feinen Gesellschaft adelt. Lange schon wird die sogenannte Antragsprosa, in dem das kulturelle Milieu mit seinem Trug korrespondiert, nicht mal mehr als Abpressen von Einverständnis mit dem Powers That Be erfahren. Kein Ekel, nur Freude über den Applaus. Der Alternativsprech ist ganz oben angekommen und trotzdem hält man den Gestus des Aufrüttlers, des Unangepassten, um sich auch das Kritischsein ans Revers heften zu können. An dieser Stelle geht es nicht darum, Gewese um die Subvention von Kultur zu machen. Man müht sich an der bloßen Form ab und schafft lahmes Theater. Wird allerdings in der Kultur und von Kreativen, oder wie man sie eben nennen will, ein Theater um die Subversion gemacht, wird Rebellion gemimt. Dann handelt es sich um schlechtes Theater. Einer spielt den Stier, der andere den Torero. Zu Schaden kommt niemand. Parodie von Freiheit, Dressur auf die Welt, wie sie ist die Masche von Kulturindustrie. Davor ist niemand gefeit. Die Regungen und damit auch das Kulturelle als autonomer Bereich sind angefressen. Als Reflex auf die Welt ist Kultur gebunden an die Differenz der Einzelnen, die sie machen, von der Gesellschaft, auf die sie reagieren. Mit anderen Worten, gebunden an eine Spannung, die im Widerspruch ausgetragen wird. Spannung ist jedoch nicht naturgegeben.
Der Verlust der Innenspannung, der an den verschiedensten Stellen auch der progressiven kulturellen Produktion heute zu beobachten ist, von der übrigen gar nicht zu reden, dürfte wohl daraus zu nicht geringem Teil sich erklären. Was von sich aus autonom, kritisch, antithetisch zu sein beansprucht und was freilich diesen Anspruch nie ganz rein bewähren kann, muss verkümmern. Wenn seine Impulse in ein ihnen heteronomes, von oben her vorgedachtes, bereits eingegliedert sind. Wenn es womöglich den Raum zum Atmen unmittelbar von dem empfängt, wogegen es rebelliert. Die Negation des Begriffs des Kulturellen selber bereitet sich vor. Seine Konstruenten, Begriffe wie Autonomie, Spontanität, Kritik werden kassiert. Autonomie? Weil das Subjekt anstatt sich bewusst zu entscheiden, in das je Vorgeordnete sich einfügen muss und will. Weil der Geist, der dem traditionellen Kulturbegriff zufolge sich selbst das Gesetz haben soll, in jedem Augenblick seine Ohnmacht gegenüber den überwältigenden Anforderungen des Bloßseienden erfährt. Spontanität schwindet. Weil die Planung des Ganzen der einzelnen Regung vorgeordnet ist, diese prädeterminiert, zum Schein herabsetzt und jenes Kräftespiel gar nicht mehr duldet, von dem man das freie Ganze erwartet. Kritik schließlich stirbt ab, weil der kritische Geist in jenem reibungslosen Ablauf, der immer mehr das Modell von Kulturellem abgibt, stört wie Sand in der Maschine.
Das war aus dem Aufsatz Kultur und Verwaltung von Theodor Adorno. Und wenn es stimmt, dann fällt darunter alles, was sich progressiv nennt und auf die gesellschaftlichen Veränderungen, den steigenden Druck nicht reagiert. Nehmen wir die Poplinke, die es auf die Politisierung der Kultur abgesehen hatte. Sie hat gewonnen und verloren. Sie ist aufgegangen in einer Kulturalisierung der Politik, deren Oberfläche übertüncht, dass der Widerspruch gegen die Gesellschaft längst verloren gegangen ist. Nehmen wir das Projekt Soziokultur als eine programmatische Bezeichnung für Diskurse, Inhalte, Praxis und Organisationsformen, die gesellschaftliches Leben und kulturellen Ausdruck aufeinander beziehen. Das war früher ein hipper Begriff dafür, um sich als kritisch zu titulieren. Doch wer in der Kulturszene würde denn nicht behaupten, dass er oder sie Leben und kulturellen Ausdruck aufeinander nicht beziehen würden. Oder Subkultur als vom Mainstream unterschiedene Nische. Als Labels stehen sie alle für Distinktion schon in der Form. Diese aber muss vom Inhalt gefüllt sein. Damit ist sie nicht zeitlos. Nur weil sich etwas im Kleinen abspielt, in den Nischen, liegt es nicht automatisch mit dem Betrieb über Kreuz. Der Schick der Nischen wird nicht selten zum kulturellen Treibstoff für die Gesellschaft. In einem Wort, Kit.
Sie werden ernüchtert werden. Sie werden wieder ein Eigenleben führen.
Kaum lassen sich die Begriffe der Kultur voneinander trennen. Sie ragen beide ineinander hinein. Wenn Kultur mehr sein will als die bloße Reproduktion, dann ist sie ebenso Produkt und Reflexion auf die Gesellschaft und ihre Geschichte. Sie ist Arbeit, kommt kaum ohne Vorgänger aus, selbst in der Abstoßung von diesen. Als geistige Arbeit ist sie auf die materielle Arbeit verwiesen, ebenso auf die gesellschaftliche Trennung von beiden. Sie ist verwiesen auf die Träume und Wünsche der Toten, die wiederum in ihren Produkten aufgespeichert sind. Und sie ist verwiesen auf diejenigen, die geackert und geblutet haben für die Artefakte, die wir als Kultur im gesellschaftlichen Pantheon erleben. Darauf rekurriert Walter Benjamins Satz aus den Thesen über den Begriff der Geschichte. Niemals ein Dokument der Kultur, ohne zugleich ein solches der Barbarei zu sein. Dem gegenwärtig könnte Kultur den Dialog mit den Toten aufnehmen, um sie zu ihrem Recht kommen zu lassen und vom Albdruck der gemarterten Geschlechter befreien. Sie könnte eine Zukunft aufsprengen, die sich wesentlich von der Gegenwart unterscheidet. Kultur bleibt dem Negativen verhaftet, kommt aus dem Grauen nicht raus, solange das Grauen nicht aufhört. Solange Menschen verhungern und nicht Schluss gemacht wird mit der Herrschaft über den Menschen und über die Natur, solange kann Kultur nur der Stachel sein oder sie ist nicht. Das wäre etwas anderes als Kit. Der Brei von der Kultur als geistige Tankstelle, um die Batterien wieder aufzufüllen, ist bloßer Ausdruck der Klebrigkeit der Verhältnisse. Wir haben uns der Begriffe enteignen lassen. Sie bedeuten nichts mehr. Alles muss neu bestimmt werden. Das Gespenstische ist das Vakuum. Heiner Müller. Ende.
Sie waren hier willkommen. Wir danken Ihnen. Gute Nacht.
Ihr hörtet einen Vortrag mit dem Titel Kultur als Theater um die Subvention oder Subversion, eine Reprise der Begriffe. Der Vortrag wurde gehalten am 10. November 2023 im Infoladen des Coney Island. Es war der Auftakt einer Veranstaltungsreihe des Infoladens unter dem Titel »Kultur ist der Kitt«. Bevor wir einen Blick auf den weiteren Verlauf der Reihe werfen, hier eine kurze Anmerkung des Moderators. Mit Georg Seslen wurde im Vortrag die Kultur dazu aufgerufen, ihre politisch-ökonomische Grundlage zu opfern. Das heißt, sich gegen den Staat zu stellen, der die Kultur subventioniert, zu sagen, ich möchte nicht systemrelevant sein, ich will mich stattdessen gegen das System stellen. Das wäre der Streik des Kulturarbeiters, der Kulturarbeiterin, die Verweigerung der eigenen Rolle. Dieser Streik funktioniert jedoch nicht im Modus des individuellen Durchwurstelns, wie es häufig praktiziert wird. Dieser Streik müsste, wenn er eine Wirkung haben will, kollektiv organisiert sein. Und das heißt, wenn man sich gegen den Staat als Finanzier der Kultur stellt, muss man sich die Frage nach dem Überleben anders stellen. Jeder Streik muss sich fragen, wie die Streikenden durchhalten können. Es braucht triviale und nicht kulturelle Dinge wie eine Streikkasse. Ohne das keine Ausdauer des Kampfes. Für Kulturschaffende bedeutet dies, die Frage zu diskutieren, was sind die kollektiven und organisatorischen Grundlagen der Selbstorganisation einer staatsfeindlichen Kultur? Wie können wir uns unabhängig vom und gegen den Staat reproduzieren? Mit dieser Fragestellung endet die Anmerkung. Anlass und Ausgangspunkt dieser Radiosendung war die Veranstaltungsreihe »Kultur ist der Kitt« des Infoladens im Coney Island. Drei Veranstaltungen dieser Reihe haben bereits stattgefunden, weitere finden statt. Kim vom Infoladen gibt hier einen Überblick über die folgenden Veranstaltungen.
Also weitergehen wird es jetzt also am 2. Dezember mit einem Seminar am Samstag mit Christine Kirchhoff von der IPU in Berlin, der International Psychoanalytic University, zu dem Begriff der Lebensnot. Die Lebensnot bezeichnet, es wird in dem Seminar einerseits um die Lebensnot bei Sigmund Freud in der Psychoanalyse und in dem Aufgriff dessen Thesen bei Theodor W. Adorno gehen, inwiefern quasi von einem durchgehenden Konzept der Lebensnot als Zwänge, die auf den Menschen lasten, als natürliche bzw. nicht natürliche Zwänge, die auf den Menschen lasten, gehen, also in diesem Seminar. Darauf folgend dann eine Woche später, am 8. Dezember, ein Seminar zu Möglichkeiten und Unmöglichkeiten, also eine Ausstellung und ein Seminar zu Möglichkeiten und Unmöglichkeiten linker Subkultur mit Elias E. Da wird es eine Ausstellung geben mit Interviewfragmenten von Leuten, die in der linken Subkultur in verschiedenen Städten und in verschiedenen Formen aktiv waren und sind. Und es soll eben auf die, um die Reflexionen des Scheiterns oder auch der Möglichkeiten gehen. Am 9. dann eben einen Tag später ein Lektüre-Seminar mit Elias. Und von dort dann wiederum eine Woche später wird Mikkelbold Rasmussen mit einem Vortrag zu uns kommen über die künstlerische Avantgarde und welche Positionen sie hatte zur Kunst und auch zur Kultur und wie diese vereinnahmt wurden bzw. neutralisiert wurden. Genau, das wird ein Vortrag auf Englisch sein und die Einladung beruht auf der Lektüre und Diskussion seines Buches, also des Buches von Mikkelbold Rasmussen mit dem Titel After the Great Refusal. Great Refusal meint da die Zeit der großen Weigerung, ein Zitat von Herbert Marcuse, und meint die Zeit der Protestbewegung rund um 1968. Und das wären dann erstmal die Veranstaltungen für dieses Jahr und dann folgen darauf aber noch zwei Veranstaltungen im Januar. Eine Veranstaltung am 9.1. mit Frank Radatz im Literaturhaus zur Dramatik von Heiner Müller als auch eben wieder Kulturform des Dialogs mit den Toten. Und die letzte Veranstaltung in der Reihe dann ist am 30.01.2024 mit Richard Schubert, der uns Texte vorstellen wird über die Beziehung der künstlichen Intelligenz und ihren Schreckbildern für Kulturschaffende, beziehungsweise über die Schreckbilder, die sich Kulturschaffende machen, wenn sie an künstliche Intelligenz denken, und darüber hinaus noch andere Glossen gegen die sogenannte Kulturindustrie. Genau, das wären dann alle Veranstaltungen.
Soweit ein Überblick über die Veranstaltungsreihe Kultur ist der Kitt. Alle Informationen dazu findet ihr auf der Homepage des Coney Island unter conne-island.de. Ihr hörtet eine Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge mit einem Vortrag über Kultur als Theater um die Subvention. Die Zitate in dieser Sendung wurden gesprochen von Julie und Ralf. Diese und weitere Ausgaben von Wutpilger Streifzüge findet ihr unter wutpilger.org. Am Mikrofon verabschiedet sich Lukas mit einem Aufruf zur kulturellen Revolution.
Wutpilger Streifzüge.